Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Sie haben es eben in den Nachrichten gehört. Ein letzter trauriger Gruß auch von uns nach Italien zur italienischen Schriftstellerin und Aktivistin Michele Murgia. Sie ist überraschend gestorben. Heute Nachmittag werden wir in unserem Schwesterprogramm Deutschlandfunk ein ausführliches Gespräch zu Leben und Werk von Michele Murgia haben. Wir hier in der Lesart werden uns aber einem zweiten Band einer historischen Trilogie widmen, die Alexa Hennig von Lange angelegt hat. Die Schriftstellerin aus Berlin. Und die Grundlage für dieses Romanwerk sind über 100 Tonbandkassetten, besprochen von ihrer Großmutter. Mit Erinnerungen auch über deren Zeit als Leiterin eines Frauenbildungsheims im Nationalsozialismus. Eine packende Geschichte hat Alexa Hennig von Lange daraus geformt und entwickelt sie jetzt weiter im neuen Roman Zwischen den Sommern. Und uns erzählt sie gleich davon. Und jetzt die Stimme einer Frau, die schon lange tot ist, aber dieses akustische Vermächtnis hinterlassen hat.
Am frühen Morgen des 12. Februar 1939 ahnte ich noch nicht, dass ein ganz verhängnisvoller Tag angebrochen war. Vielleicht der verhängnisvollste in meinem ganzen Leben.
So hat sie gesprochen und von ihrem Leben erzählt, Frau Clara Mewes. Auf 130 Tonbandkassetten hat sie ihre Erinnerung aufgenommen und ihre Enkelin hat diesen Schatz geborgen. Sie ist eine der erfolgreichsten deutschen Schriftstellerinnen hierzulande und ist bei uns im Studio. Guten Morgen, Alexa Hennig von Lange. Schön, dass Sie da sind.
Danke, guten Morgen.
Vor gut einem Jahr haben wir diese Stimme Ihrer Großmutter schon einmal gehört. Da waren Sie bei uns zu Besuch mit dem Roman Die karierten Mädchen und haben schon angekündigt, dass es zwei weitere Bücher geben wird. Eine Trilogie wird es am Ende sein. Jetzt gibt es die Fortsetzung Zwischen den Sommern. Ihre Großmutter haben wir bereits gehört. Sie hat den Sommer schon benannt, ja, 1939. Kurz vor dem deutschen Überfall auf Polen, denn vom verhängnisvollsten Tag hat sie gesprochen, vom vielleicht verhängnisvollsten ihres Lebens. Was war denn hier so entscheidend für Sie persönlich?
Ja, also ich muss sagen, dass meine Großmutter auf den erwähnten über 130 Tonbandkassetten grundsätzlich sehr emotional, sehr ausführlich aus ihrem Leben berichtet, angefangen von ihrer Kindheit in der Kaiserzeit über die Weltwirtschaftskrise, die Weimarer Republik, den Nationalsozialismus, den Zweiten Weltkrieg, Nachkriegszeit bis zu ihrer Flucht in den Westen und Neuaufbau ihres Lebens in den 60er Jahren. Und in dieser Zeit gab es tatsächlich nicht nur einen verhängnisvollen Tag in ihrem Leben. In dieser Zeit damals, aus dem dieser Tonbandschnipsel stammt, hat sie in Anhalt in Sandersleben ein ländliches Frauenbildungsheim geleitet, in dem junge Mädchen nach nationalsozialistischen Prinzipien eben in häuslichen und pflegerischen Berufen ausgebildet wurden. In diesen Heimen lebten junge Mädchen aus teilweise sehr schwierigen sozialen Verhältnissen und es wurden Kinder gepflegt aus sehr schwierigen und sehr ärmlichen teilweise sozialen Verhältnissen. Und es kamen gleichzeitig eben hohe Funktionäre aus dem Ministerium in Dessau und meine Großmutter hat versucht, diese verschiedenen Aspekte zusammenzubringen und es ist tatsächlich einmal ein Mädchen verschwunden, kurz bevor diese Funktionäre kamen, um sich dort verköstigen zu lassen, weil es eine Suppe kochen sollte. Und meine Großmutter wusste nicht, wo dieses Mädchen ist und es musste gefunden werden.
Diese Szene erzählen Sie auch im Roman und wir sind wieder in Sandersleben, diesem kleinen Ort in Sachsen-Anhalt. Und Sie haben uns jetzt schon die junge Clara geschildert als Leiterin dieses Frauenbildungsheims. Allerdings nur zu Beginn des Romans werden wir sie dort erleben, denn sie muss leider und überraschend, die alte Clara muss leider überraschend sterben, damit Isabel, die Enkelin, eben dieses Vermächtnis finden kann, diesen Riesenstapel Tonbandkassetten. Ich war doch ein bisschen schockiert, Frau von Lange, dass die gute Oma uns jetzt plötzlich verlässt, musste aber sein, ne?
Naja, also sie ist natürlich schon sehr alt Und das ist aber nicht der wirkliche Grund, der dramaturgische Grund, sondern in den karierten Mädchen erzählt einmal die junge Clara und einmal die Anfang 90 Jahre alte Clara aus dieser Zeit zwischen 1929 und 39. Und jetzt in diesem zweiten Band zwischen den Sommern wollte ich es auch wieder aus zwei Perspektiven erzählen, was passiert. Wieder aus der Perspektive der jetzt etwas erwachseneren Clara, aber eben auch aus der Perspektive der Enkelin, die diese Kassetten hört und bewertet, was sie dort hört.
Es gehört auch zur Romandramaturgie, dass Isabel und ihre Mutter sich parallel nun diese Erinnerung peu à peu anhören und dabei auch ja jene Fiktion ins Spiel kommt, die ihrem ganzen Projekt seine besondere Spannung verleiht. Sie haben ihrer jungen Clara ein kleines jüdisches Mädchen zur Seite gestellt, das Clara an Kindesstatt annimmt und sie muss es dann in der Nazi-Zeit retten, versucht das. Wir dürfen nicht allzu viel verraten, aber wie ist jetzt der Stand mit Tolla, so heißt das Mädchen.
Genau. In diesem ersten Band, in den karierten Mädchen, wächst Tolla, das kleine jüdische Waisenmädchen, bei Clara im Frauenbildungsheim auf und wird wie die eigene Tochter großgezogen. Und Ende dieses ersten Bandes entscheidet sich Clara, das Kind mit einem der Kindertransporte nach England zu schicken. Jedenfalls hofft sie, dass sie das hinbekommt. Und jetzt zwischen den Sommern ist die Frage, ist dieses Kind nach England gekommen? Und wir lernen, dass sie eben leider Gottes nicht mit diesem Kindertransport mitgekommen ist, sondern stattdessen nach Prag gekommen ist, wo tatsächlich damals der letzte Kindertransport von der Wehrmacht aufgehalten wurde, weil die Züge gebraucht wurden und die Kinder in Lager gebracht.
Sie haben diese Bezüge, diese vielen realen Bezüge akribisch recherchiert. Im realen Leben haben Sie sich die Aufnahmen Ihrer Großmutter erst 20 Jahre nach deren Tod angehört. Und jetzt im Roman stellt Isabel genau diese Frage. Warum erfahren wir erst jetzt davon? Warum hat die Großmutter auch selbst nie davon erzählt? Warum hat diese ganze Generation so beharrlich geschwiegen, dass wir uns auch gar nicht getraut haben, direkt danach zu fragen? Waren das auch Ihre Empfindungen in der Familie?
Na, diese Empfindungen sind langsam entstanden oder haben im Grunde genommen erst Bedeutung bekommen. Früher, als ich Kind war, war meine Großmutter einfach, habe ich sie als distanziert, als unterkühlt, als sehr, sehr streng, fast beängstigend wahrgenommen. Das heißt, ich war froh, wenn ich nicht näher ins Gespräch mit ihr gekommen bin. Tatsächlich habe ich aber, wenn wir zu Besuch waren, gesehen, wie sie vor ihrem Kassettenrekorder saß und in ein Handmikrofon gesprochen hat und diese Kassetten gesprochen hat. Ich habe natürlich auch gehört, was sie gesagt hat, aber ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Und tatsächlich hat mich heute mein 7 Jahre alter Sohn gefragt, er wusste, dass ich herkomme, hat gesagt, findest du eigentlich diese Gespräche im Radio langweilig? Ich habe gesagt, nee, ich finde das eigentlich sehr interessant. Und da hat er gesagt, ja, ich glaube, es liegt daran, dass ich Kind bin, dass ich diese Gespräche langweilig finde. Ach, und das hat mich so sehr daran erinnert, wie ich früher das wahrgenommen habe, wenn meine Großmutter erzählt hat, ich konnte das nicht auf mich anwenden. Ich habe nicht verstanden, worüber geredet wurde. Und deswegen hat es tatsächlich sehr lange gedauert, bis ich mir diese Kassetten angehört habe und verstanden habe, in welchem Kosmos, in welchem Hallraum findet das statt, was sie da erzählt.
Das Schweigen und Verschweigen dieser Generation im Nationalsozialismus ist ja ab den 1960er Jahren ein so mächtiges gesellschaftliches Thema geworden. Ist es immer noch die scharfe Anklage an die Eltern? Was habt ihr gemacht? Wie konntet ihr es zulassen? Ich musste an meine eigene Jugend denken, wie ich versucht habe, mit meinen Eltern darüber zu reden und sie nie wirklich geantwortet haben. Jetzt bei Ihrem Roman, vorhin nicht von lange, da habe ich gedacht, war ja auch Quatsch. Die waren beide 1933 gerade mal 12, 13 Jahre alt. Sie sind in diese Zeit, in diese Verhältnisse hineingewachsen. Was sollten Sie groß sagen? Hättest du mal den Opa und die Oma gefragt? Die waren schon erwachsen, als die Nazis aufkamen. Haben sie womöglich gewählt? Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Eigentlich, wir müssen die Großeltern danach fragen, ne?
Ja, aber ich tatsächlich war, wir wissen das alle, wenn wir erwachsen werden, sind wir erstmal mit uns beschäftigt, mit der Frage, wer sind wir? Und es ist insofern ja interessant, dass ich mir diese Frage jetzt nochmal ganz anders stelle, nicht mehr jugendlich, was kann aus mir werden, wer möchte ich in dieser Welt sein, sondern wer bin ich in dieser Welt durch meine Großeltern, durch meine Eltern, wie hat mich das geprägt, was meine Großeltern, meine Eltern erlebt haben und wie wirkt das heute auf mich zurück und wie wirkt das heute auf die Gesellschaft zurück und wie blicken wir auf diese Generationen, die damals zur Zeit des Nationalsozialismus junge Menschen waren und auf das, was sie getan haben und wissen wir überhaupt, was sie getan haben. Und da stelle ich doch fest, gerade während meiner Lesungen, die ich mit den Büchern mache, dass sehr, sehr wenig gesprochen wurde in den Familien und dass da ein enormer Druck auf diesen Geschichten ist und dass eine Besorgnis da ist, über diese Geschichten zu sprechen, weil das natürlich oftmals ganz, ganz furchtbare Geschichten sind und wir unsicher sind, wer unsere Großeltern und Eltern in dieser Zeit waren. Und doch finde ich, dass es eklatant wichtig ist, darüber zu sprechen, gerade wo es doch immer wieder auch darum geht zu sagen, wir möchten nicht, dass das, was passiert ist, sich jemals wiederholt, nur wenn wir gar nicht genau wissen, wie sollen wir das wirklich verhindern?
Es gibt ja auch eine mächtige literarische Spur zu diesem Thema Schuld und Verantwortung im Nationalsozialismus. Ich weiß noch, wie geschockt ich war, als ich als junger Mensch die Ermittlung las, das Auschwitz-Drama von Peter Weiß oder den Stellvertreter von Rolf Hochhuth über die Rolle der Kirche. Wie war das bei Ihnen selbst, Frau Hennig von Lange? Wie kamen Sie zu diesen, ja, zu der Literatur darüber, auch darüber zu schreiben?
Ja, das war natürlich enorme Recherche. Einerseits habe ich die Kassetten meiner Großmutter gehabt, die ich zum ersten Mal wirklich auch bewusst angehört habe, Stück für Stück, und habe gemerkt, dass meine Großmutter gerade, was das politische Geschehen anbelangt, das gesellschaftliche Geschehen anbelangt, nicht wirklich auserzählt, sondern sie erzählt sehr aus ihrem Kosmos heraus, aus ihrem Erleben heraus. Das heißt, ich hatte einerseits die Jahreszahlen und Erzählungen meiner Großmutter und habe dann akribisch angefangen zu sehen, was ist in dieser Zeit in Deutschland passiert, in der Welt passiert, aber auch in ihrer näheren Umgebung politisch passiert. Und das habe ich dann mit den Erzählungen meiner Großmutter verflochten, um mich dann auch zu fragen, als Schriftstellerin, was hat ein junger Mensch in dieser Zeit empfunden, der an diesem Fleckchen Erde, auf diesem Fleckchen Erde diese Funktion eingenommen hatte, die meine Großmutter hatte? Und um dann zu der Frage zu kommen, was meine ich, wie ich mich verhalten hätte?
Was Ihnen wieder, wie ich finde, toll gelingt, ist die Differenzierung dieser einander widerstreitenden Gedanken und Empfindungen. Es gibt ja eben keine einfachen Antworten und das kann eigentlich nur meiner Meinung nach die Literatur. Sehen Sie das auch so? Wäre das auch Ihre Verantwortung als Schriftstellerin?
Na, ich hoffe, das ist der Grund, warum ich angefangen habe zu schreiben, um jetzt ganz platt zu sagen, um die Welt zu einer besseren zu machen. Aber andererseits, weil ich mich als Kind und als junger Mensch, natürlich habe ich mir viele Fragen gestellt und die stelle ich mir heute noch. Warum ist es so, wie es ist und muss es so sein, wie es ist? Und um Antworten darauf zu finden, dient mir natürlich das Schreiben, um mich bestmöglich emotional erstmal, aber auch emotional den Dingen zu nähern und in mir Antworten zu finden, die natürlich aber universell sind. Also die sind gar nicht so persönlich.
Ihr Roman endet jetzt 1945 mit einem dramatischen Cliffhanger. Kein Wort dazu. Clara ist inzwischen glücklich verheiratet mit ihrem guten Gustav, hat 4 Kinder. Die werden wir wohl dann im nächsten dritten Teil aufwachsen sehen. Werden Sie dann Fragen stellen? Wissen Sie das schon?
Tja, das ist, also erstmal gibt es ja die Isabel, die Enkelin, die Anfang 20 ist, als die Großmutter stirbt. Es ist 2000 und natürlich ist sie mein alter Ego im Grunde genommen. Sie fängt an zu fragen, Wer warst du, meine Großmutter? Wer warst du, mein Großvater? Und warum habt ihr diese Dinge zugelassen, die ihr zugelassen habt? Und sicherlich wird es mit Isabel weitergehen und Isabel wird etwas älter sein. Sie wird mehr erfahren haben und ihre Fragen werden sicherlich auch dann wieder neue sein. Und die richten sich interessanterweise dann auch wieder nach den Fragen, die mir in der Zwischenzeit begegnet sind. Das heißt, die Fragen, die mir gestellt werden, wenn ich Lesungen mache, ich erlebe die Zuhörer, ich erlebe, was sie beschäftigt und das fließt dann tatsächlich auch immer wieder in den nächsten Band mit ein.
Und dann sind Sie hoffentlich wieder bei uns zu Besuch, Alexa von Hennig von Lange. Danke Ihnen, dass Sie bei uns waren im Deutschlandfunk Kultur. Und Zwischen den Sommern, der neue Roman von Alexa Hennig von Lange, ist jetzt im Dumont Verlag veröffentlicht, hat 368 Seiten und kostet 23 Euro. Alles Gute Ihnen.
Dankeschön.
Hier im Deutschlandfunk Kultur am Freitag, wenn immer Krimi-Zeit ist bei uns, mit der aktuellen Krimi-Bestenliste, die wir jeden Monat veröffentlichen. Und heute wollen wir Ihnen einen Roman aus der Karibik vorstellen. Dort ist der Autor Jacob Ross geboren und aufgewachsen. Inzwischen lebt er in Großbritannien, aber sein Roman Shadowman spielt in seiner Heimat. Es ist der zweite Teil einer Reihe von Karibik-Krimis, die Jacob Ross plant. Der erste wurde von der Kritik geradezu euphorisch gefeiert und unser Jury-Sprecher Tobias Kolis sagt uns jetzt, ob das mit dem Schattenmann so toll weitergeht.
Neue Krimis.
Seit vor einem Jahr Jacob Ross' bravouröser Roman »Die Knochenleser« erschien, sind seine Protagonisten der junge Forensiker Digger Dixon und die exzentrische Miss Stanislaus, meine Lieblingsermittler. Das hat mit dem Schauplatz ihrer Abenteuer zu tun. Kamaho heißt er im Buch, ist aber leicht als fiktive Version des zweitkleinsten Staats der Welt, Grenada, zu erkennen, wo der Autor Jacob Ross geboren wurde. Shadowman heißt jetzt sein zweiter Roman mit dem unschlagbaren Duo und ehrlich gesagt, er ist noch besser als der erste. Er ist noch dichter, noch spannender, noch witziger, noch karibischer. Karibisch im guten Sinne. Touristen und Tourismus, die hauptsächlich zum Einkommen des realen Inselstaats Grenada beitragen, kommen bei Jacob Ross so gut wie nicht vor. Sein Kamaho hat mit anderen Problemen zu kämpfen. Vor allem mit dem Machismo, der alles durchdringt. Die politischen Strukturen wie das Innerste der Männer und ihrer Familien. Es ist ein dschungelhaftes, morbides System, gegen das Digger Dixon und Miss Stanislaus ankämpfen. Lange hat Miss Stanislaus darauf warten müssen, den gefürchteten Verbrecher und Drogendealer Juba, der sie mit 15 vergewaltigt hat, zu bestrafen. Als dieser versucht, ihren Partner zu töten, kann sie ihn endlich in Notwehr erschießen. Da aber die Polizeioberen nicht dulden können, dass Frauen derart Rache nehmen, wird sie angeklagt. Dixon und seiner Partnerin bleiben 6 Wochen Zeit, den toten Vergewaltiger, dem bisher offiziell nichts nachgewiesen werden konnte, irgendeines seiner zahlreichen Verbrechen zu überführen, um Miss Stanislaus zu entlasten. Auf einer so kleinen Insel werden praktisch alle Untaten bekannt. Daher müssen sie unter dem Deckel gehalten werden durch Einschüchterung, Aberglaube und Terror. Dafür sorgt neben anderen der sadistische Shadowman, den die beiden zur Strecke bringen müssen. Digger benutzt dazu seinen Gürtel, wie Indiana Jones seine Peitsche, Miss Stanislaus die kleine Betsy in ihrer Handtasche und beide überragenden Witz und Verstand. Jacob Ross ist eine wunderbare neue Stimme in der internationalen Welt der Kriminalliteratur. Mit feinem Humor und der großen Fähigkeit, den einfachen Leuten seiner Heimat in ihrem Idiom Ausdruck zu verleihen.
Shadowman, der Roman von Jacob Ross, jetzt auf Deutsch bei Surkamp veröffentlicht, mit 462 Seiten für rund 17 Euro, besetzt von Karin Diemerling, neu auf Platz 7 unserer Krimi-Bestenliste. Die ganze finden Sie auf unserer Website und wenn Sie noch weitere spezielle Krimi-Fragen haben, dann schreiben Sie an diese Adresse krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Vorgestern hat der Buchhändler Falter Fennen aus Aachen hier bei uns im Programm geschwärmt von diesem Roman. Der Hipster von der traurigen Gestalt. Geschrieben hat ihn der Spanier Daniel Rodriguez Gascon. Von ihm kennt man noch nicht viel auf Deutsch. Nun aber dieses Buch, das wir jetzt kritischer betrachten wollen, mit Maximilian Mengeringhaus. Er ist im Studio. Ich grüße Sie.
Schönen guten Morgen.
Bei diesem Titel denkt man natürlich sofort an eine andere große traurige Gestalt, an den Don Quixote. Ist der Hipster ein Nachfahr von ihm?
Vielleicht ein entfernter Verwandter, könnte man sagen. Die deutschsprachige Übersetzung überbetont diesen Bezug so ein bisschen, sowohl im Titel als auch beim Cover. Das ist im spanischen Original gar nicht so. Es gibt aber noch eine inhaltliche Parallele, denn auch Gascons Held, der Hipster, ist einer mit einer ziemlich eigenen Weltwahrnehmung. Der hat, wie der Don Quixote von Cervantes, sein Wissen eigentlich ausschließlich aus Büchern, ist ein ziemlicher Rechtschaffenheitsfanatiker, hat starke Tugend- und Moralvorstellungen, die sich nicht unbedingt mit der Umwelt decken. Also insofern passt das schon.
Wo kommt er denn her, dieser Hipster?
Enrique heißt er mit bürgerlichem Namen. Das ist ein Madrilene um die 30, ein Woker, Politaktivist und so ein ziemlicher Kulturjuppie, kann man sagen. Also jemand, der beim Anblick eines Hühnerstalls sofort an Walter Benjamin denkt. In Madrid hat er eine neu gegründete Partei, die sich bereits heillos zerstritten hat. Und auch mit Lina läuft es nicht mehr so richtig. Und dann geht er den klassischen Weg und flüchtet aufs Land nach Teruel zu seiner Tante ins Dörfchen La Cañada. Und da praktiziert er aber weiter seinen urbanen Lebensstil, macht allmorgendlich sein Yoga und bietet Workshops zur neuen Männlichkeit an. Man kann sich vorstellen, dass dann hier auf dem Land die Extreme ziemlich aufeinanderprallen.
Ich wollte gerade sagen, was passiert denn jetzt? Ich meine, das ist ein Clash of Culture, ne, wahrscheinlich. Und wie geht das zu?
In Reinform. Also La Cañada ist wirklich nicht mal ein Dorf, das ist ein Dörfchen. Und in der ganzen Provinz wohnen 9 Einwohner auf einen Quadratkilometer. Da steppt nicht eben der Bär. Alle sind eigentlich über 70 und haben wenig Berührungspunkte mit diesem Lifestyle, den Enrique halt kultiviert. Der wiederum hat totale Visionen und Projekte, die er sich vorstellt für das Land, um dieses leere Spanien wieder halt irgendwie auf Vordermann zu bringen. Geht auch gerne in die Kneipe und trinkt mit den Locals ein Bier. Der ist denen auch nicht unsympathisch, aber dieser Eifer, den er bei allem an den Tag legt, der nervt die Leute doch ziemlich. Und wie macht man das dann mit einem Auswärtigen, dem man nicht so ganz grün ist? Man will ihn in die Viehtränke werfen. Da behauptet sich der Hipster dann aber und wird kurz darauf dann einfach, weil er doch wie jemand wirkt, der Probleme irgendwie angeht, über die andere nur sprechen, tatsächlich auch zum Bürgermeister gewählt. Und ab hier wird es dann spannend, denn dann beginnt so eine reife Prüfung in Realpolitik. Ne? Enrique hat viele Ideen, jetzt muss er aber auch tatsächlich handeln und Konzessionen machen.
Das hört sich jetzt doch, Herr Mengeringhaus, alles sehr drollig schmissig an. Nach schöner Satire, Parodie, Zeitgeistkritik liefert das denn der Daniel Gascon?
Ja, dummerweise kommt jetzt das große Aber, denn das gerät leider doch sehr arg schematisch. Hier fehlt irgendwie die feine Ironie in meinen Augen. Dabei ist das ja grundsätzlich wirklich proper angerichtet, ne? Dieser Widerspruch zwischen Denken und Handeln, dieser Clash of Klischees, das ist eigentlich ja ein spannendes Setting, aber die Rollenbilder sind derart steif und so minimal brüchig, die bewegen sich hier durch eine Kunstkulisse, keiner dieser Figuren, weder der Hipster noch die Einheimischen können wirklich aus ihrer Haut, niemand kann den anderen wahrlich verstehen. Das wird dann leider auch sehr klamaukig auserzählt. Das ist ein ziemliches Kasperletheater mit allseits bekannten Stereotypen, nicht wirklich tiefgründig.
Wie ist es denn geschrieben?
Stilistisch ist das sehr einfach gehalten, flott, aber irgendwie ohne ziemliche Ausschläge in irgendeine Richtung. Also man kann nicht wirklich sagen, dass die Figuren sich auch in ihrer Rede unterscheiden, was es umso schwieriger macht, wenn alle tatsächlich diese starren Rollenmuster vor sich hertragen.
Ich meine, als ich von dem Roman gelesen habe, habe ich gleich gedacht, naja, das beginnt jetzt vielleicht sozusagen auch so eine Welle oder nicht eine Welle, aber es beginnt einfach die Auseinandersetzung eben auch mit der sogenannten Woken-Mentalität, also diesem Zeitgeist, dass man ihn jetzt anfängt zu karikieren. Ich meine, die Frage ist, wo steht denn Gascon? Ist er jemand, der sagt, also alles ziemlicher Quatsch? Ich meine, der Hipster setzt sich ja dann doch durch in dem Dorf.
Das ist auch so ein bisschen das Spannende. Ich hätte niemals gedacht, dass dieser Autor selber Jahrgang 1981 ist und eigentlich halt so zwischen den Stühlen vielleicht der Generationen steht und selber auch quasi als Literaturvermittler, als Autor natürlich eigentlich diesem Milieu des Hipsters sehr viel näher ist als der Kritik daran. Insofern ist es schon überraschend, dass er das so überpointiert erzählt und da rutscht es dann leider auch so ein bisschen in eine Perspektive ab, wie so Trash-TV, also wie so Frauentausch. Das ist eigentlich für ein Milieu geschrieben, dem Daniel Gascon selber entstammt und er könnte das quasi natürlich mit feiner Ironie selber karikieren, aber zeigt eigentlich nur auf ein Extrem, das vielleicht in diesem Auswuchs auch viel zu maximal ist.
Also unser Buchhändler, der hat sich weggeschmissen vor Lachen, aber Sie, Herr Mengeringhaus, leider nur ein müdes Lächeln.
Ja, die Geschmäcker sind verschieden. Also gerade bei Humor ist das natürlich eine sehr subjektive Sache. Und es gibt durchaus auch Stellen zum Schmunzeln, das muss man zugestehen. Witzig zum Beispiel fand ich, als es dann um Bildungspolitik geht und der Hipster schon quasi im Amt steht und dann überlegt, naja, wenn er die Schulpolitik jetzt verbessert und die Leute ja alle besser ausgebildet sind, dann flüchten die noch eher in die Stadt. Also vielleicht lässt man auch alles beim Alten. Das ist schon ganz spannend gemacht, um die Landflucht zu vermeiden. Grundsätzlich ist, wie gesagt, dieser Aufprall von Idealvorstellung und Realwelt ja auch ein reizvolles Szenario. Aber wie gesagt, ich finde das zu eindeutig. Das ist maximal eine seichte Strandlektüre. Und irgendwie ist die Haltung des Autors ziemlich Wohlfall und der Humor mir zu albern.
Interessant. Gucken wir mal an, wie die Wirkungsgeschichte dieses Romans in Deutschland verläuft. Ich könnte mir auch schon eine Fernsehserie vorstellen.
Das könnte passen, ja.
Danke Ihnen jedenfalls. Maximilian Mengeringhaus über den Roman von Daniel Rodriguez Gascón, der Hipster von der traurigen Gestalt. Jetzt auf Deutsch im Kunstmann Verlag erschienen, übersetzt von Christian Hansen. 181 Seiten kosten 20 Euro. All dies auch online, wie immer, unter deutschlandfunkkultur.de. Und nun noch eine Empfehlung unseres literarischen Abendprogramms. Heute geht es in unserem Literaturfeature um das Werk von Hertha Müller, der Nobelpreisträger. Hören Sie mal einen Auszug.
Der Onkel zersägte einen Knochen, der war so dick wie sein Arm. Vater nagelte das rotgefleckte Fell zum Trocknen an die Scheunentür. Dort stand die Mittagssonne. Ich hatte nach ein paar Wochen ein Kalbfell vor dem Bett liegen. Jeden Abend trug ich den Bettvorleger hinaus, weil ich nachts seine Haare spürte. In meinem Hals.
Aus unserem Literaturfeature heute Abend, in dem natürlich auch Hertha Müller selbst zu hören ist, etwa wie sie über ihr Dorf erzählt, in dem sie aufgewachsen ist und wo die Generation der Eltern eisern darüber schwieg, was sie im Krieg erlebt hatte.
Das war diese Härte, eine Norm, eine selbstgeschriebene, gnadenlose Norm, der man zur Verfügung stellen musste. Und wer die nicht erfüllte, der war sofort draußen. Es wurde über nichts gesprochen, auch nicht über den Krieg. Die Nazis, mein Vater war ja in der SS, und die Kriegserfahrungen, nur höchstens, wenn sie besoffen waren, die Leute bei Hochzeiten, Betrunkene, dann wurden diese Wehrmachts- oder Nazi-Kriegslieder gesungen.
Hertha Müller heute Abend hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Genauigkeit ist Selbstschutz, so der Titel unseres Features über Leben und Werk der Literatur-Nobelpreisträgerin. Es beginnt um 19.30 Uhr.
Straßenkritik.
Mein Name ist Gavin Fischer, bin Architekt ursprünglich. Neulich habe ich wieder mal Bert Brecht in meiner Bibliothek entdeckt. Und habe mir gedacht, naja, als Augsburger könnte ich mir wieder mal den Brecht vornehmen. Und da waren einige Gedichte, die haben mir sehr gut gefallen. Das sind Liebesgedichte. Und ein Gedicht besonders, das war das von dieser Wolke. Da schaut er so einen Himmel hoch. Er hat eine Frau da und die küsst er auch. Wie aber das ganze Gedicht zu Ende ist, ist auch diese kleine Wolke ganz hoch am Himmel verschwunden.
Aus Augsburg kam in dieser Woche unsere Straßenkritikerin und Kritiker. Und den feinen Schluss spendiert uns Gerwald Fischer mit seiner Empfehlung, ja, des wohl berühmtesten literarischen Sohns der Stadt Augsburg, Bertolt Brecht. Seine Gedichte über die Liebe im Surkamp Verlag gibt es eine schöne und preiswerte Taschenbuchausgabe mit 249 Seiten für 10 Euro. Und damit schließen wir unsere Bücher im Programm von Deutschlandfunk Kultur.